Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiffkapitän Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln. Über eine Anzeige im Segelmagazin Ocean 7 bin ich durch Zufall da auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Und zwar hat eine Drohne heute ja schon fast jeder. Da gibt es aber was Neues, oder zumindest ist das für mich was Neues, und zwar eine Wasser- bzw. Unterwasserdrohne. Und zwar gibt es ja den Power Ray und den Power Dolphin von der Firma Power Vision. Der Power Dolphin ist eine Wasserdrohne, die auch eine Unterwasserkamera hat. Das ist, wie ich das verstanden habe, fährt das Teil auf dem Wasser. Hat ein GPS, ist also ferngesteuert und kann aber auch selbst fahren, Wegpunkte und so weiter und eben gleichzeitig über und unter Wasser auch natürlich ein Video aufzeichnen. Und dann gibt es den Power Ray, der funktioniert unter Wasser und zwar mit einem Kabel, glaube ich, und er kann bis zu 30 Meter tief tauchen. Die haben auch eine ziemlich lange Laufzeit da, anders als bei den Flugdrohnen das Gewicht ja wenig Rolle spielt, wie bei Schiffen auch. Das Gewicht spielt in Wahrheit keine besondere Rolle. Dementsprechend kann man die also anständig auch mit Akkus ausstatten, sodass die also eine vernünftige Laufzeit haben. Ja, der Power Dolphin, soweit ich das gesehen habe auf der Homepage, ab 800 Euro aufwärts natürlich dabei. Und den Power Ray gibt es ab 1000 Euro und dann gibt es auch verschiedene Pakete, wo man dann noch Zusatzfeatures und so weiter irgendwie kaufen kann. Kennst du das, wenn du irgendetwas planst oder vorhast und plötzlich hast du das Gefühl, dass genau das alle anderen auch machen? Oder dass man sich ein neues Auto kauft und man denkt, das ist ein super tolles Auto und plötzlich fahren alle anderen mit demselben Auto auch herum? Oder dass die Partnerin schwanger ist und plötzlich sind alle anderen rundherum auch schwanger. Ja, so geht es mir auch. Und zwar mit meinem Vorhaben, von dem ich ja schon ein paar Mal berichtet habe. Ich habe vor einem Jahr circa begonnen, ja an einem Projekt zu arbeiten, das im Endeffekt im Nordatlantik und in der Arktis, beziehungsweise in den Nordatlantik und in die Arktis führen soll. Und seitdem ich mich mit diesem Projekt beschäftige, habe ich das Gefühl, dass alle in den Nordatlantik und in die Arktis fahren. Vermutlich ist das nur Einbildung. Aber wie komme ich auf das? Und zwar hat der Hinnerk mit seinem Segelradio einen neuen Podcast veröffentlicht, den ich da sehr empfehlen möchte. Und zwar trägt er den Titel Yachtmaster Expeditionssegeln und eine Weltumsegelung. Den Link dazu gibt es natürlich wieder online bei mir, ist eh ganz klar. Auf jeden Fall, dieser Podcast ist vor kurzem, am 29.06. hat er den veröffentlicht und er hat hier zwei Gäste, die er interviewt, eben einen Weltumsegler und einen J-Master-Ausbildner, also von der RYA. Und ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Podcast, hat mir gut gefallen. Es wird hier auch über das Ausbildungssystem der Royal Yachting Association gesprochen und über die Bedeutung von Segelscheinen und so weiter. Das ist natürlich auf jeden Fall für mich ein interessantes Thema ist, da ich ja selbst eigentlich fast ausschließlich mit Seefahrtausbildung zu tun habe seit vielen Jahren. Ich habe zu dem Zweck auch einmal selbst einen Podcast veröffentlicht. Vielleicht werde ich das Thema noch einmal aufgreifen. Es kommt nämlich auch immer wieder in den einschlägigen Foren im Facebook und so weiter, kommt immer wieder dieses Scheinthema. Ja, es ist tatsächlich ein Scheinthema manchmal. Okay, wie dem auch sei, das kann ich wärmstens empfehlen, diesen Podcast sich anzuhören. Ein kurzes Zitat, also indirekt, möchte ich da oder habe ich herausgegriffen, und zwar der Dietmar, der die Welt umsegelt hat, der hier interviewt wird, sagt, dass er nach 50.000 Seemeilen, also das sind die Meilen, die er im Rahmen seiner Weltumsegelung zurückgelegt hat, hat er dann den J-Master gemacht und er sagt, ja, trotz seiner 50.000 Seemeilen, wo er bestimmt einiges erlebt hat, hat er bei der J-Master-Ausbildung und Prüfung dann natürlich etwas dabei gelernt. Und das finde ich toll und das möchte ich auch hier insofern betonen, dass man kann sich sehr viel beibringen, selbst natürlich, also im Sinne von Learning by Doing, aber manche Dinge muss man einfach von einem Profi erklärt bekommen. Da ich das, da ich selbst in der Ausbildung tätig bin, kann ich das und betonen das auch immer wieder. Man kann sich sehr viel beibringen und im Prinzip, sage ich mal, wenn man vor der Küste hin und her schippern will, braucht man eigentlich gar keinen Schein in Wahrheit. Ja. Wenn man aber mehr vorhat und beziehungsweise wissen möchte, wie die Dinge wirklich funktionieren, da kann ich nur sagen, macht eine sinnvolle Ausbildung. Das muss jetzt nicht unbedingt RYA sein. Es gibt auch in Österreich und in Deutschland gute Ausbildungen, wo man ebenfalls gutes Seemannswissen sozusagen lernt natürlich. Ja. Aber in so einer Ausbildung lernt man doch viele Sachen von Grund auf, warum man irgendwelche Handgriffe so und so macht und die gesamte Planung jetzt, wie man Segelturns plant, wie man mit dem Wetter umgeht und so weiter. Ja. Das, viele Sachen kann man lesen, aber wenn man etwas von einem Profi beigebracht oder erklärt bekommt, macht manches doch mehr Sinn, als wenn man das sich nur selbst beibringt. Ja. Das sind so wie die ganzen Heimwerker-Kings und Heimwerker-Profis, so die halt an ihrem Heim herumbasteln, da ist auch oft manches dann halt doch nicht ganz so toll, wie man es vielleicht gerne hätte oder wie es schön gewesen wäre. Im heutigen Podcast möchte ich über den Meltemi sprechen, den berühmten Nordwind der Ägäis. In der Literatur, wenn man sich Wetterbücher ansieht, da heißt es dann immer, ja, das ist der Meltemi oder auch Ethesien genannt. Und diesen Ursprung, Wortursprung, möchte ich da vorher einmal ganz kurz analysieren, denn ich persönlich habe noch nie jemanden gehört, der das Wort Ethesien verwendet, also nicht nur im Deutschen, sondern generell nicht. Es steht immer nur in den Büchern drinnen. Ethesien kommt eigentlich, also ursprünglich aus dem Altgriechischen, mit Altgriechisch habe ich aber nicht wahnsinnig viel am Hut, also schaue ich im Neugriechisch nach, da ist es ganz ähnlich, und zwar das griechische Wort ethos heißt Jahr, also das Jahr sozusagen, und ethesia bzw. ethesios heißt eben alljährlich, und bekannterweise, die meisten kennen wahrscheinlich das Wort anemos, das ist der Wind, und die ethesi, anemi sind somit die jährlichen Winde. Und da kommt also das Wort Ethesien sozusagen her, wenn man das eindeutscht, die Ethesi Animi, die ethesischen Winde. Meltemi hingegen hat eigentlich einen türkischen Stamm, beziehungsweise ist eigentlich ein türkisches Wort. Ich habe hier ein Buch vor mir, die Winde des Mittelmeeres, in dem steht drinnen, dass das türkisch ist und angeblich übellaunig heißt. Wo die das genau herhaben, kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe hier einen griechischen wissenschaftlichen Artikel gefunden, in dem wird das ebenfalls erklärt und dort steht also drinnen, dass Meltemi eigentlich ein türkisches Wort ist und bedeutet Seewind, also im Sinne von Seewind, Landwind. Und wenn man dann ganz einfach auf Wikipedia nachsieht bei Seewind, Landwind und auf Türkisch klickt, dann kommt man drauf, ja, dass also Meltem tatsächlich Landwind, Seewind sozusagen heißt. Und dann habe ich noch in einem türkischen Wörterbuch nachgelesen und das Wort Meltem heißt in dem türkischen Wörterbuch, also online habe ich das nachgesehen, ich glaube bei Pons, dort steht, wird also Meltem mit Brise bzw. sanfter Wind übersetzt. Meltemi ist das gebräuchliche Wort, das jeder, der mir bekannt ist, verwendet, im Deutschen sowieso, aber auch die Griechen sagen dazu Meltemi bzw. Meltemia, das wäre also dann Mehrzahl. Wer oder was ist jetzt nun der Meltemi? Also grundsätzlich ist der Meltemi der zuverlässig vorherrschende nördliche Wind im Sommer in der Ägäis. Und das ist also so, dass der Wind nicht immer konstant ist. Also mit zuverlässig ist gemeint, er ist eigentlich alljährlich immer da. Darum heißt er ja der alljährliche Wind. Er ist aber nicht immer konstant mit der gleichen Windstärke, sondern der Meltemi hat so Phasen, wo er dann mal ein paar Tage stärker ist und dann wieder ein paar Tage schwächer. Das ist immer so ein Auf und Ab. Und ansonsten ist er aber auf jeden Fall immer da. Wie gesagt, manchmal stärker und manchmal schwächer. Und das hat über die Jahre hinweg auch einen Zyklus. Ich habe hier im Greece Sea Guide vom Eagle Ray Verlag steht, dass auch die Sonnenaktivität einen Einfluss auf die einen Einfluss auf den Meltemi hat. Das heißt, bei höherer Sonnenaktivität ist dann eben mehr, gibt es sozusagen mehr Meltemia, bedeutet also mehr Starkwindphasen sozusagen. Ja, und die Sonnenaktivität, wenn man sich also die Sonne anschaut, ja, das ist ein heißer, glühender Feuerball da mitten im Weltall irgendwo und wir kreisen um den herum und man würde jetzt annehmen, ja, das ist immer konstant und immer dasselbe, also abgesehen von Tag, Nacht und so weiter, was hier von der Erde kommt. Das ist aber nicht so. Also tatsächlich hat die Sonne einen Zyklus, also die Sonnenaktivität ist also nicht immer gleich. Das habe ich da nachgelesen, da gibt es ein Buch, das heißt Wetter auf der Erde, die Hintergründe, Wetterküche und Klimamaschine. Und das ist von 2009 im Springer Verlag erschienen. Und dort wird das also erklärt, dass die Sonne da so einen Zyklus hat. Und zwar gibt es ja verschiedene Zyklen. Es ist also so, dass es da im Prinzip der wichtigste oder irgendwie der offensichtlichste, so wie ich das verstanden habe, ist der 11-Jahres-Zyklus. Also das heißt, die Sonne hat einen 11-Jahres-Zyklus in etwa und in diesen 11 Jahren, also alle 11 Jahre sozusagen, gibt es ein Maximum und dazwischen natürlich, wie das bei Wellen so ist, ein Minimum. Und da habe ich auch eine Publikation von der NOAA gefunden, die eben vorhersagt, also die Publikation ist da vom 5. April 2019, dass der nächste, sozusagen das nächste Maximum wird erwartet in den Jahren, irgendwann zwischen den Jahren 2023 und 2026. Also im Mittel sind es 11 Jahre, aber manchmal sind es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Mit diesem Sonnenmaximum, das eben ermittelt wird, das geht auch einher mit der Sonnenfleckenaktivität, das haben manche vielleicht schon gehört. Also wenn die Sonne ein Maximum hat, dann ist auch die Anzahl der Sonnenflecken am höchsten, die man irgendwie zählen kann und irgendwie unter anderem mit diesen Sonnenflecken können sie diesen Zyklus auch bestimmen. Also nicht nur, sondern auch durch andere Messmethoden. Es gibt dann mehr Sonnenwinde und generell halt mehr Energie. Also der Endeffekt ist, dass die Sonne in dem Maximum also mehr Energie abgibt, sprich mehr Hitze kommt also bei der Erde an. Und nachdem bekannterweise ja die Sonne und die Hitze der Sonne, die Energie der Sonne ja der Motor des Wetters ist, ist klar, dass wenn es um mehr Energie ankommt, dass dann auch das Wetter sich ändert bzw. etwas tut. Ja, derzeit befinden wir uns gerade in einem Minimum. Diese Jahre, also 2019, 2020, sind wir gerade in einem Sonnenaktivitätsminimum. Zurück zum Meltemi. Die Hauptaktivität dieses Windes ist im Juli und im August. Da findet er, also da hat er die absoluten Maxima, also da ist er am stärksten und am häufigsten und am längsten sozusagen. Generell kann man aber sagen, dass die Meltemi-Zeit, also von Juni bis September bzw. Oktober geht, dann sind die Winde allerdings etwas leichter und die Spitzen sind weniger häufig. Also Juli, August ist die Maximalzeit und Juni bis September, also sozusagen beziehungsweise Juni bis Oktober die Randsaison sind. Also ist der Wind auch da, aber eben leichter und mit weniger häufigen Spitzen sozusagen. Im Normalfall ist es so, dass der Wind typischerweise untertags weht und zwar von, kann man sagen, 8 Uhr in der Früh bis 8 Uhr am Abend. Das ist ganz klar von der Sonne sozusagen abhängig. Und die größte Stärke erreicht er am Nachmittag um ca. 14 Uhr ab. Und im Normalfall, wenn nicht gerade ein Maximum ist, dann flaut er in der Nacht auch ab oder beinahe ab. Das ist auch ein Hinweis gleich, sollte das nicht passieren, also wenn der Wind nicht in der Nacht abflaut, dann ist das meistens ein Zeichen darauf, dass er die nächsten Tage kräftig blasen wird. Also wirklich Tage, das kann durchaus dann 3, 4, vielleicht 5 Tage, wenn man Pech hat, passieren, dass der Wind dann tatsächlich kräftig wehen wird. Von der Synopsis kann man sich jetzt her überlegen, wie muss denn eigentlich die Großwetterlage sein, dass ein nördlicher Wind wehen kann oder dass ein nördlicher Wind weht. Und alle, die meine Podcasts schon länger verfolgen, ich habe ja schon da einige Podcasts dem Thema Wetter spendiert sozusagen, beziehungsweise zumindest teilweise Wetterkarten diskutiert und so. Und das Wichtigste für einen Wind ist immer die Lage der Isobaren. Also wie liegen die Isobaren in einem bestimmten Seegebiet, damit ein Wind so und so wehen kann. Beziehungsweise umgekehrt, wenn die Isobaren eine bestimmte Lage haben, resultiert daraus ein ganz bestimmter Wind, den man eben ersehen kann, beziehungsweise auch natürlich errechnen kann. Und wenn man sich ganz grundsätzlich einmal dieses Bild von Hochdruck und Tiefdruck, das man so im Wetterkurs jeder vor sich hat und schon sozusagen gesehen hat oder selbst gezeichnet hat, dann weiß man ja auf der Nordhalbkugel, dass sozusagen der Wind gegen den Uhrzeigersinn in das Tiefdruckgebiet hineinweht, beziehungsweise umgekehrt im Uhrzeigersinn aus dem Hoch herausweht. Das bedeutet also, wenn man jetzt einen Nordwind sich vorstellt, heißt das also, dass, sag ich mal, die nördlichen Winde, wenn man sich den Uhrzeigersinn des Hochdruckgebiets vorstellt, bedeutet also, dass der nördliche Wind am rechten Rand, also am östlichen Rand des Hochdruckgebiets ist, beziehungsweise umgekehrt am linken Rand des Tiefdruckgebiets, also gegen den Uhrzeigersinn, muss also das Tiefdruckgebiet am linken, also am westlichen Seite, also auf der westlichen Seite des Tiefdruckgebietes ist der nördliche Wind. Und wenn man das sozusagen vor Augen hat, dann kann man jetzt ganz klar die Druckverhältnisse auf die Ägäis legen, so dass eben die nördlichen Winde dort wehen. Bedeutet also, der tiefere Druck muss weiter im Osten sein und der höhere Druck muss weiter im Westen sein. Und dann, wenn man das also sozusagen hat, dann ergibt sich eben in der Ägäis der nördliche Wind. Und was man hat zusätzlich ist, wenn man also jetzt sich tatsächlich zwei so Druckgebilde nebeneinander vorstellt, also im Westen das Hochdruckgebiet, aus dem Hochdruckgebiet weht der Wind im Uhrzeigersinn heraus und östlich davon, also rechts, hat man das Tiefdruckgebiet und in das Tiefdruckgebiet weht der Wind gegen den Uhrzeigersinn herein. Dann ist in der Mitte, da wo die beiden zusammenstoßen, hat man den nördlichen Wind und da greifen diese beiden Systeme, also sozusagen diese Druckgebilde, diese Drucksysteme wie Zahnräder ineinander und transportieren also Luft von Norden in den Süden zwischen den beiden Druckgebilden und genau dort liegt die Ägäis. Und da kommt also dieser Meltemi, dieser nördliche Wind her. Wenn man sich das auf einer etwas größeren Karte ansieht, also dass man nicht nur die Ägäis und jetzt das Mittelmeer vor sich hat, sondern wenn man sich eine Weltkarte sozusagen ansieht, also das ganze Phänomen, das jährlich auftritt, global betrachtet, dann kommt man also drauf und das wird auch in diesem wissenschaftlichen Artikel zum Meltemi, den ich da vorher schon ganz kurz erwähnt habe, besprochen und gezeigt. Dann kommt man also drauf, dass die Ursache für den Meltemi eigentlich dieselbe Ursache ist, die auch den Passatwind erzeugt. Man könnte also sagen, dass der Meltemi ein Ausläufer des Passatwindes ist. Und zwar das Hochdruckgebiet, das weiter im Westen liegt, von dem ich da geredet habe, das ist im Wesentlichen der Keil des Azorenhochs, das ja alljährlich auf Europa bis auf den Balkan hinüberreicht und sein Ende eben am Balkan hat, also den rechten Rand, da wo die nördlichen Winde wehen, am Balkan hat und sozusagen weiter östlich davon, also in Griechenland dann den Nordwinde gibt. Und umgekehrt hat man weiter im Osten hat man das Monsuntief, das dieselbe Ursache hat. Es ist so, dass auf der Welt ja die Verteilung der Landmassen nicht gleich ist auf der gesamten Welt, sondern wir wissen ja klarerweise, dass wir haben einen großen asiatischen Kontinent und Nordamerika und so weiter und Europa natürlich auf der Nordhalbkugel und auf der Südhalbkugel findet man relativ wenig Landmassen. Das ist also etwas ungleich verteilt. Dazwischen hat man dann Ozeane, also den Atlantik, der ja recht groß ist, aber auf der anderen Seite hat man einen Pazifik, der noch viel größer ist. Und auf jeden Fall ergibt sich aus diesen ungleichmäßigen Verteilungen, dass das Wettergeschehen jetzt auch nicht symmetrisch, systematisch auf jeden Breitengrad und auf jeden Längengrad nach einem gewissen gleichen Schema abläuft, sondern das ist eben doch von, sag ich mal, global betrachtet, von einem Kontinent zum anderen, auch wenn es der gleiche Breitengrad ist, sozusagen etwas anders. Und zwar deshalb, weil eben die Landmassen bzw. das Wasser das Wettergeschehen ja beeinflussen. Insofern deshalb, weil bekannterweise ja sich das Land zum einen wesentlich schneller erwärmt, aber umgekehrt auch wesentlich schneller auskühlt als das Wasser, also das Meer. Das Meer ist sozusagen so ein Dämpfungsglied, das also wesentlich träger ist in der gesamten Sache. Auf jeden Fall bewirkt das, dass wir im Osten, also über Naher und Mittlerer Osten, ein sogenanntes Hitzetief aufgrund der vielen Landmassen bekommen, also die sich da erwärmen, und wenn sich etwas erwärmt, bekannterweise steigt dann die Luft auf und dann gibt sich eben ein Hitzetief, aber auf globaler Ebene. Das ist jetzt kein lokales Phänomen irgendwo in einem Tal, sondern eben global. Das ist eben das Monsuntief. Und wenn man sich das vorstellt, eben auf dem Mittleren Osten, das ist also eben im Osten der Ägäis ein Tief, und wir sind, oder beziehungsweise die Ägäis ist eben am westlichen Rand von diesem Tief, dann haben wir ebenfalls dort die nördlichen Winde, also das Azorenhoch und das Monsuntief sozusagen, stoßen genau in der Ägäis zusammen und bewirken also nördliche Winde, die eben kontinentale Luft, also vom Kontinent Europa aus dem Norden in den Süden bewegen. Und das geschieht eben alljährlich, da dieser Ablauf eben jahreszeitlich sich alle Jahre wiederholt, einfach aufgrund der Sonnenstellung und eben des Geschehens auf der Erde prinzipiell. Eine sehr gute Grafik dazu gibt es auf der Wikipedia-Seite, da habe ich einen Link dazu auch, der Wikipedia-Seite von Meltemi, also die deutsche Wikipedia-Seite in diesem Fall jetzt, die erklärt das da sehr gut, und da gibt es eben diese Detailgrafik, von der ich da vorher gesprochen habe, wo man eben auf dem Balkan das Hoch sehen kann. Das ist ein Ausschnitt, wo man nur die Ägäis sieht, und auf dem Balkan hat man eben, also Balkan, Italien, eher den höheren Druck, also ist es hoch eingezeichnet, und über der Türkei, Zypern und die Länder da im Nahen Osten eigentlich, hat man da das Hitzetief eingezeichnet und in der Mitte eben den Meltemi. Und wenn man die Grafik anklickt auf Wikipedia, dann kommt man auf eine globale Betrachtung, wo man also die gesamte Erdkugel sieht. Man sieht da auch die intertropische Konvergenzzone eingezeichnet, also die sozusagen das nördliche und südliche Wettergeschehen spiegeln sozusagen zwischen Nord- und Südhalbkugel. Und was man da eben sieht, ist eben, dass diese Konvergenzzone eben nicht genau entlang des Äquators liegt, sondern eben eine Kurvenlinie ist, die eben in Asien sehr weit im Norden oben liegt, eben wegen dem großen Kontinent. Dann schauen wir uns einmal die Geografie der Ägäis etwas näher an. Und zwar prinzipiell befindet sich die Ägäis ganz grob eingeordnet zwischen dem 41. und dem 35. nördlichen Breitengrad. In der Mitte ist genau 0,25 Grad Ost. Also so ein viereckiger Fleck ist das, oder eher vielleicht so ein bisschen wie eine Sanduhr schaut das Ganze aus. Das sind, also überstreicht also 6 Breitengrade. Das ist in etwa so viel wie die Adria. Also in der Nord-Süd-Ausdehnung ist das ungefähr so wie die Adria. Im Vergleich dazu, die Ägäis wird, oder kann man ganz grob, und das geschieht grob im Wetterbericht auch, dazu komme ich dann später noch, in drei Teile, also in einen Nord-, einen Zentral- und einen Südteil einteilen. Die Nord-Ägäis ist vor allem im Wetterbericht alles das, was über dem 39. Breitengrad liegt. Das ist also eine, kann man sich vorstellen, die Verbindungslinie zwischen den nördlichen Sporaden und der Insel Lesbos. Die nördlichen Sporaden, das sind die Inseln, die im heißen nördliche Sporaden, aber das ist eine Inselgruppe, die liegt im Westen der Ägäis, vorgelagert vor dem griechischen Festland. Dazu zählen unter anderem die Inseln Skyrdos und Alonissos zum Beispiel. Das ist vielleicht manchen ein Begriff, ist ein recht beliebtes Segelrevier, in dem der Wind nicht so heftig ist, also recht angenehmes Segelrevier eigentlich. Und ganz im Osten drüben ist dann eben die Insel, die große Insel Lesbos und die Verbindung eben zwischen diesen zwei, nur so gedanklich, ist der 39. Breitengrad und alles, was hier darüber liegt, ist die sogenannte nördliche Ägäis. Da gehören dann auch die Inseln, zum Beispiel die Insel Limnos dazu. Ganz im Norden gibt es dann noch Samothraki, Thassos und zum Beispiel auch die Halbinsel Chalkidiki. Die Zentral-Ägäis liegt also südlich davon und geht nach Süden bis im, wieder mal Weather Forecast ist es genau definiert, bis zum 37. Breitengrad in etwa. Das ist, wenn man sich das vorstellt, und zwar die Verbindung zwischen dem Kap Sunion und der Insel Samos. Das Kap Sunion ist das östliche bzw. das südöstliche Ende des Saronischen Golfes. Der Saronische Golf ist der Golf, in dem die Stadt Athen liegt. Also wenn man von Athen aus nach Südosten der Küste entlang fährt, kommt man zu einem Kap und das ist das Kap Sunion. Und wenn man dort dann gerade nach Osten weiterfährt, ich meine, das sind zwei Inseln dazwischen, aber zumindest gedanklich, wenn man gerade nach Osten weiterfahren würde, kommt man dann zur Insel Samos, die eben vor der türkischen Küste liegt. Und das ist die Grenze zwischen Zentral- und Südägäis. Und darunter befindet sich dann die Südägäis, eben bis zur Insel Kreta. Dort ist es dann aus. Also die Ägäis ist dann aus. Und in der Südägäis liegen die meisten Kykladeninseln, also nicht alle, ein paar sind darüber, aber die meisten Kykladeninseln liegen dort. Zum Beispiel berühmt sind hier die Inseln Paros, Naxos, Ios zum Beispiel, Tyra, also Santorini oder Milos, also das sind die bekannten Kykladeninseln, natürlich noch eine Menge andere, die liegen ebenfalls hier herinnen. Und der gesamte Dodekanes sind die drum Dodekanes, die 12 Inseln vor der türkischen Küste, die hier vorgelagert sind. Eine sehr traumhafte Inselwelt dort, das kann ich nur, ist zwar eine sehr windige Ecke, aber kann ich trotzdem als extrem traumhaftes Revier empfehlen, nicht nur von See aus, auch von Land aus. Unter anderem kann ich da auf einen Reisebericht verweisen von Hermann Winkler, der, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon segeln war im Dodekanes. Und der Hermann schreibt immer tolle Turnberichte, die man mit Fotos und allen möglichen Informationen dazu kann man online anschauen unter www.sailingteam.com. Link, wie gesagt, gibt es in den Shownotes. Dort kann man sich das anschauen. Reisebericht über den Dodekanes. Eine sehr schöne Inselwelt. Aufgrund der Größe ist es so, dass sowohl die Nord-Ägäis als auch die Süd-Ägäis dann jeweils noch einmal in einen östlichen und in einen westlichen Teil halbiert werden. Also das ist für den Wetterbericht dann wichtig, aber auch für das Wetter selbst beziehungsweise für den Wind im Speziellen sind also diese Seegebiete geteilt. Also so als Faustregel kann man sich gleich einmal merken, ja, die östlichen sind die windigen, die westlichen sind etwas angenehmer. Von der Windrichtung kann man sich also vorstellen, dass der Wind jetzt in einem Bogen, kann man sagen, um die türkische Küste weht, also aus dem Schwarzen bzw. aus dem Marmara-Meer dann in einer Kurve wieder Richtung Osten hinüber. Und daraus ergibt sich in etwa, dass man in der Nord-Ägäis eher nördliche bzw. nordöstliche Winde beobachten kann. In der Zentral-Ägäis und in den Kykladen hat man tendenziell eher nördliche Winde, also rein nördliche Winde. Und dann in der Süd-Ägäis und am Dodekanes hat man dann auf jeden Fall nordwestliche Winde oder eben eher nordwestliche Winde. Also von Norden her betrachtet jetzt nochmal oben Nordostwinde, dreht sich weiter in der Mitte dann auf Nord und im Süden dann mehr auf Nordwest. Zur Windstärke komme ich dann noch gleich etwas genauer. Ganz allgemein gibt es ein paar gemäßigtere Gebiete, und zwar ganz im Norden oben gibt es das Seegebiet Thrakiko, heißt das, und Thermaikos. Thrakiko ist ganz oben an der griechischen Festlandküste dort drinnen liegt zum Beispiel eben die Insel Thassos, weil das ist vom Land etwas abgeschirmt und ist eben gemäßigter. Und Thermaikos ist der Golf, der in dem die Stadt Thessaloniki liegt. Und südöstlich davon liegt dann eben die Nordwest-Ägäis, die schon windiger ist, aber auch noch eher angenehm. Und wie vorher schon erwähnt, liegen in der Nordwest-Ägäis eben die nördlichen Sparaden drinnen. Vorher habe ich schon gesagt, im Westen ist es tendenziell angenehmer. Auf jeden Fall zu den milderen Gebieten gehört auf jeden Fall auch der sogenannte Saronische Golf, was ich vorher schon erwähnt habe. Also im Saronischen Golf, das kann man von Athen aus, kann man das gut besegeln. Da gibt es eben die große Insel Aegina in der Mitte und dann im Süden eben dann die Halbinsel Poros zum Beispiel. Dann etwas weiter südlich gibt es dann die Insel Hydra und noch ein paar andere Inseln. In dem Saronischen Golf liegt auch der Kanal von Korinth. Also das ist ebenfalls eine schöne und windmäßig angenehmere Gegend. Und wo es dann ebenfalls noch etwas milder zugeht, eben in der Südwest-Ägäis, und zwar aber im westlichen Teil, das heißt also entlang des Peloponnes. Südwest-Ägäis ist also auf dem westlichen, an der westlichen Seite sozusagen begrenzt vom Peloponnes, und auch entlang vom Peloponnes ist es tendenziell im Normalfall nicht so windig wie eben dann in den zentralen und östlichen Seegebieten. Die Kykladen liegen aber auf jeden Fall schon in der absolut windreichen Zone drinnen, und dort geht also wirklich der Wind. Und da möchte ich eine kurze Stelle vorlesen aus dem Sea Guide Greece vom Eagle Ray Verlag. Da steht am Anfang, ist da sehr viel Wetterinformation drinnen, da steht alles möglich. Unter anderem ist hier die Stärke des Meltemis in den Kykladen, wird da kurz beschrieben, und zwar: Their force on the Cyclades region is usually between 3 and 6 Beaufort, occasionally reaching 8 to 9 Beaufort. Etesius can create big waves, particularly in the north and central Cyclades, and they can blow with stormy gusts on the lee side coasts of the islands. Beware. Also das heißt, in den Kykladen hat man typischerweise 3 bis 6 Beaufort, aber zeitweise können es durchaus 8 bis 9 auch sein. Die Etesien können große Wellen erzeugen, im Speziellen in den nördlichen und mittleren Kykladen, und der Wind kann also mit stürmischen Böen an der Leeseite der Küsten von den Inseln herunterblasen, und man soll eben Acht geben. An dieser Stelle fällt mir übrigens auf, dass der Grieche das Wort Etesien benutzt hat. Er benutzt im restlichen Buch aber das Wort Meltemia. Okay. Und ich kann das gleich bestätigen, dass es in den Kykladen, und nicht nur in den Kykladen, also auch in der Zentral- und in den Nord-Ägäis, occasionally 8 bis 9 Beaufort geben kann. Das kann in Böen auch mehr sein. Wir reden also hier nicht von dem Wind, der von den Windspitzen in den Böen, sondern vom sogenannten synoptischen Wind, also der durchschnittliche Wind, der eben laut Wetterbericht wehen kann und der dann auch tatsächlich weht. Ja, also in Böen kann man also durchaus annehmen, dass man hier um zwei Windstärken drüber liegt. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das Segelreifen bei 45 Knoten durchaus anspruchsvoll ist. Schauen wir uns die Windstärkenverteilung generell in der Ägäis etwas genauer an. Und zwar kann man sagen, ich habe hier eine Grafik aus dem Buch Seewetter vom DSV Verlag. Da ist hier eine Abbildung drinnen, eine Grafik drinnen. Die Grafik heißt Intensität der Etesien im Juli. Das ist also ein wissenschaftliches Buch, folgedessen wird das Wort Etesien verwendet. Das ist meine Theorie dazu. Und in dieser Grafik kann man also die Windstärkenverteilung sehen, so ähnlich wie man bei einer Isobahnkarte eben die Linien gleicher Druck, gleichen Luftdruck sehen kann. Kann man in dieser Grafik also die Linien mit gleicher Windstärke sehen. Man kann sich also hier jetzt mal so eine Achse hineindenken, eine leicht schräg gestellte Achse, also eine Achse, die leicht von Nordwesten nach Südosten geht, und zwar begonnen bei der Insel Limnos. Die Insel Limnos ist in der Mitte der Nord-Ägäis. Ganz oben in der Mitte der Nord-Ägäis ist die Insel Limnos, und die Achse geht dann so schräg nach unten bis zur Insel Karpados. Karpados ist ganz im Süden. Also manche haben das vielleicht das Bild vor sich. Ich möchte es ganz kurz zeichnen. Also die Ägäis ist so eine, wie so eine Sanduhr, kann man sagen, im Norden, und im Westen ist also das griechische Festland, und links unten, also im Südwesten, ist der Peloponnes. Im Süden ist dann die Insel Kreta, und im Osten auf der rechten Seite ist also die Türkei. Und da hat man also rechts unten, hat man, also sozusagen im Südosten, hat man die Insel Rhodos. Und zwischen Rhodos und Kreta gibt es dann genau auf dem halben Weg mittendrin noch, also zwischen Süden und Südosten, auf halben Weg noch eine kleine Insel drinnen, das ist die Insel Karpados. Und jetzt komme ich zurück also zu meiner leicht schräg gestellten Achse, die geht also von Limnos. Limnos liegt ganz im Norden, genau in der Mitte, bis nach Karpados, also rechts unten ist also im Südosten die Insel Karpados, und zwischen den beiden Inseln deckt man sich also eine Linie, und das ist die Linie mit den stärksten Winden, und wir reden hier entlang von dieser Linie, und natürlich jetzt nicht nur in einer Meile Breite, sondern mehr oder weniger die halbe Ägäis einnehmend, von mittleren Windstärken von 4 bis 5 Beaufort. Wie gesagt, ich möchte das nochmal betonen, mittlere Windstärken, das heißt, es ist der mittlere Wind, da reden wir nicht von Spitzen in Böen. In Böen kann man durchaus rechnen, dass man 2-3 Windstärken vielleicht drüber liegt. Ja. Also nochmal diese leicht schräg gestellte Achse, also von der mittleren Nord-Ägäis, das ist also die Insel Limnos, ganz grob 40 Grad Nord, 0,25 Ost, bis im Südosten zur Insel Karpados auf 36 Nord und 0,27 Ost. Auf diesen, entlang dieser Achse hat man also die windstärkste Gegend. Es ist also so, dass die Kykladen am westlichen Rand oder sozusagen im westlichen Teil noch inbegriffen sind von dieser Starkwindachse, wo wir eben von mittleren Windstärken vom über den gesamten Juli gerechnet, wohlgemerkt, von 4 bis 5 Beaufort hat. Also das ist ganz ordentlich. Im Wesentlichen von den Wettervorhersagegebieten, zu denen komme ich dann gleich eh noch genauer, ist das eben die Nordost-Ägäis, also Northeast Aegean, dann die zentrale Ägäis, Central Aegean, dann die Südost-Ägäis, also Southeast Aegean, und ganz im Süden hat man dann das Seegebiet Carpathia. Also da, wo Karpados ist. Und entlang von dieser, sozusagen in diesen Seegebieten, reden wir eben von einem durchschnittlichen Wind von 4 bis 5 Beaufort. Und wie aber in diesem Sea Guide und aus allen Büchern, die man zur Ägäis befragen kann, und auch aus meinen persönlichen Erfahrungen, ich kenne die Seegebiete dort und war oft schon dort, kann ich nur sagen, es gibt Starkwindtage, wo man definitiv mit mehr rechnen muss. Das kann unter Umständen 7 Windstärken sein, das kann aber auch 8 und wenn man im Pech hat auch 9 Windstärken sein. Also da geht so richtig der Wind. In diesem Greece Sea Guide, also das Buch Seewetter, wo ich diese Grafik her habe, das ist nur, weil es so schön illustriert ist, es ist auch in dem Greece Sea Guide aus dem Ilray Verlag, den ich jetzt da schon mehrmals zitiert habe, ebenfalls eine sehr detaillierte Angabe zu den Windverteilungen drinnen, und zwar für jeden Monat im Jahr für die einzelnen Seegebiete, und zwar mit Windrichtung und Windstärken. Also ganz konkret bei den Grafiken geht es immer für Windstärken von 5 Beaufort oder mehr in diesem Buch. Alles, was darunter ist, ist ohnehin kein Problem, aber alles, was 5 und mehr ist, ist also sehr detailliert für jedes Seegebiet und jede Windrichtung mit Häufigkeit angegeben, also wesentlich genauer eigentlich als in dem Seewetter. Wen das interessiert, beziehungsweise wer sich das kauft, was ich ohnehin nur empfehlen kann, ist das beste Werk an griechischen Karten und Karten, Hafenhandbuch und also ein Gesamtbrauch, also gesamtnautische Unterlage für die griechischen Seegebiete. Ja, das heißt, also noch einmal, Grease Sea Guide vom Eagle Ray Verlag ist das. Und der Autor heißt Nikolas D. Elias, ist ein pensionierter griechischer Marinekapitän, der das zu seiner Aufgabe gemacht hat, hier qualitativ hochwertige nautische Literatur herauszugeben. Das Tolle am Meltemi ist eigentlich, es ist ein super Wind, der ist immer da. Man kann sich darauf verlassen. Es ist nicht so wie in anderen Teilen des Mittelmeers, wo man dann keinen Wind hat oder dann am Nachmittag vielleicht ein bisschen und dann tut man tagelang Motoren, wenn man einen Pech hat oder so. Der Meltemi ist einfach da. Man fährt aus dem Hafen raus, keine 10 Minuten Segel setzen und man ist schon unterwegs und vor dem Zielhafen Segel runter anlegen, fertig. Ja. Also das heißt, man kommt hier tatsächlich zum Segeln rund um die Uhr, kein Motoren oder sonst irgendwas, außer man hat natürlich Pech, außer in den, was ich vorher schon gesagt habe, in den besagten windärmeren Gegenden der Ägäis. Dort kann das natürlich schon vorkommen, aber in diesen Starkwinddienst, da gibt es immer Wind. Das auch Besondere ist, dass es eben ein, durch die Großwetterlage, die ich eingangs beschrieben habe, hat man hier tatsächlich während den Sommermonaten eben durch diesen passatartigen, durch diese passatwindartigen Zusammenhänge, hat man im Sommer also konstant mehrere Monate diesen Wind, wie gesagt. Und es gibt kaum Störungen. Es ist kaum so, dass sich irgendwann einmal ein Tiefdruckgebiet mit irgendeiner Front hier hinein verirrt. Das ist ganz, ganz, ganz selten. Und was dazu kommt, ist, dass wie eben der nördliche Wind, wie ich das schon erwähnt habe, bringt also kontinentale, also sprich trockene kontinentale Luft in die Ägäis, die eben trocken ist und auch relativ kühl ist, was das Ganze angenehm macht. Die griechische Sonne, klar, man ist soweit im Süden, ist natürlich heiß, aber der Wind unter Anführungszeichen ist relativ kühl, was das Ganze einfacher macht. Und es ist eine trockene Luft, daher ist es eben eine trockene Hitze, die man in Griechenland hat. Und das ist wesentlich angenehmer, verglichen zum Beispiel mit der Schwüle, die man in der Adria hat, oder überhaupt mit der unerträglichen Schwüle, die man im Sommer in Österreich hat, wo man da gefühlte 90% Luftfeuchtigkeit hat. Wahrscheinlich ist es nicht so viel, aber es ist doch wesentlich schwüler. Und auch in der Adria an der kroatischen Küste ist es wesentlich schwüler, als es in Griechenland ist. Es ist eine trockene Hitze und damit wesentlich angenehmer auszuhalten. Aber der Meltemi ist nicht nur super, sondern wie gesagt, für manche ist der doch abschreckend, da es eben Phasen gibt, also sprich mehrere Tage in Serie. Ich habe schon darauf hingewiesen, also wenn der am Abend keine Ruhe gibt, sondern die ganze Nacht durchbläst, kann man sich darauf einstellen, dass man die nächsten Tage dann heftigen Wind haben wird. Das heißt also, man kann da rechnen mit Windstärken von 6 bis 8 Beaufort. Also ich sage mal so im Schnitt. Und das ist durchaus nicht unüblich. Das ist nicht irgendetwas Seltenes, einmal im Monat oder so ein Tag, sondern das kann also durchaus vorkommen. Was heißt das weiter? Womit muss man noch rechnen? Mit einem ziemlich hohen Seegang. Also man bekommt in der Ägäis definitiv einen ordentlichen Seegang. Das heißt, wir können also da durchaus von 3-4 Meter Wellenhöhe also sprechen, wenn man hier mehrere Tage den Meltemi hat und also den vollen Meltemi und sich da aufs offene Wasser begibt. Die Inseln sind doch recht weit auseinander und es gibt doch relativ große freie Flächen von Norden nach Süden sozusagen, die es auch ermöglichen, diesen Seegang aufzubauen. Und was besonders gefährlich ist, auf was man extrem aufpassen muss, weil der Wind an sich ja so, ich meine, muss man ordentlich reffen und mit den Wellen umgehen, das ist, kann natürlich schon sehr unangenehm sein, aber wo man extrem aufpassen muss, sind, dass an Luftküsten können extreme Fallböen entstehen und das gilt auch für Buchten und manchmal auch für Häfen. Und zwar deshalb, weil die griechischen Inseln sehr hoch sind. Also die Inseln, die dort sind, gehen teilweise auf über 1000 Meter hinauf. Es sind also keine kleinen Inselchen, wie das vielleicht der Adria-Segler kennt. Die meisten Inseln sind relativ klein. Ich glaube sozusagen die höchste und höchste und größte Insel ist die Insel Brač im Süden unten in der Adria. Wie dem auch sei, die griechischen Inseln sind sehr hohe, sehr felsige Inseln und können daher extreme Kapp- und Düseneffekte sozusagen bewirken. Und das kann also tatsächlich wirklich so sein, dass man also zu einer Küste hinkommt, also eben zu einer Luftküste. Das heißt, wenn man sich also vom Süden einer Insel nähert, dass dann der Wind immer stärker, stärker, stärker wird und man schon glaubt, es hört überhaupt nicht mehr auf. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, ich bin einmal entlang der Insel Lesbos im Süden gesegelt, war recht gut, also ist stellenweise recht gut abgeschirmt und wir sind auf halbem Wind hier gesegelt, natürlich gerefft, aber es war, ich sag mal, genau kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ein angenehmer Wind mit irgendwas 3 bis 4 Windstärken und irgendwo sind wir dann an einem Tal sozusagen, einen Einschnitt vorbeigekommen, ich habe das leider übersehen damals, wo uns heftige Fallböen erwischt haben und zwar in der Form, dass es mir das Boot beinahe 90 Grad aufs Wasser gedrückt hat, was zur Folge gehabt hat, dass der Baum der Segeljacht im Wasser sozusagen im Wasser gelegen ist, beziehungsweise im Wasser gestreift hat mit dem Ende. Es ist sonst glücklicherweise nichts passiert, einer ist aus dem Cockpit von oben nach unten gefallen, hat sich zum Glück nicht verletzt, also wir haben irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet und ich auch nicht, muss ich gestehen, obwohl ich zwar von den Düseneffekten weiß und auch damals wusste, aber es war eine Situation, die war total unvorhersehbar. Seitdem bin ich da umso vorsichtiger noch, also ich kann das auf jeden Fall nur davor warnen, aufpassen, wenn man vom Süden sich an solche Küsten nähert, das kann extreme Düseneffekte geben, stellenweise. Ich habe auch schon Häfen nicht erreicht, beziehungsweise konnte an Häfen nicht anlegen. Also vor allem in der Nacht einmal, kann mich ebenfalls erinnern, weil den Hafen nicht gekannt und es waren dermaßen starke Fallböen, dass wir nicht angelegt haben, sondern dann vor dem Hafen geankert haben, weil das zu gefährlich gewesen wäre. Wir haben sind also mit der Maschine hier nicht mehr oder weniger nicht gegen den Wind gekommen. Wir haben da Böen gehabt, soweit ich mich erinnere, mit über 35 Knoten im Finstern auf eine Hafenmauer zufahren mit 35 Knoten Wind, habe ich dann doch aus Sicherheitsgründen doch nicht gemacht. Dann schauen wir uns den Wetterbericht an. Woher bekomme ich den griechischen Wetterbericht? Oder beziehungsweise woher bekomme ich überhaupt einen Wetterbericht? Persönlich bin ich ein Freund von lokalen Wetterberichten. Das heißt also, in Griechenland hole ich mir den griechischen Wetterbericht, in Kroatien den kroatischen, auf den Balearen den spanischen und so weiter, weil ich doch unterstelle, dass die lokalen Wetterdienste auch ihr lokales Wetter am besten kennen. Die Wettervorhersage in Griechenland kommt vom HNMS, das ist das Hellenic National Meteorological Service, auf der Webseite hnms.gr. Da geht man rechts oben auf EN, also auf Englisch umschalten, außer man ist des Griechischen mächtig. Und dann kann man im rechten Sidebar auf Marine Forecast klicken und dort findet man dann den Marinewetterbericht. Allerdings braucht man dafür ein Internet und Internet bekommt man nicht überall. Da die griechische Ägäis doch ziemlich groß ist und nicht allzu dicht besiedelt ist, die Inseln sind groß und sind weit auseinander. Das heißt, man muss nicht allzu weit fahren, um außerhalb der Handyreichweite zu kommen. In den Orten ist es natürlich kein Problem. Es gibt überall WLAN und Internet, also kein Thema. Aber sobald man auf See kommt und sich nur ein bisschen weiter weg wagt, in der Regel keinen Empfang mehr, dann bietet sich an, sich das Ganze per UKW mit dem Funkgerät zu holen oder, wenn man ein Glück hat, per Navtex. Navtex wird 4-mal am Tag gesendet auf der 508 kHz Frequenz und zwar gibt es hier 2 Stationen, das ist die Station Limnos mit dem Buchstaben L beziehungsweise Iraklio mit I. Limnos ist im Norden, habe ich schon erwähnt, also zentral und Nord-Ägäis wird vom Sender Limnos versorgt mit Navtex-Nachrichten und Kykladen Süd-Ägäis von Iraklio, das ist eine Stadt in Kreta und das ist der Buchstabe I, dort wird also das, kommt also das Navtex-Nachrichten für die Süd-Ägäis. Zur Beachtung möchte ich da auch weiter mitgeben, dass die Griechen eine Gale Warning erst ab Windstärke 8 herausgeben. Das ist in den meisten Seegebieten nicht so. Also gerade Kroatien, Spanien, das restliche Mittelmeer, meines Wissens ist alle Wetterberichte ab, also alle Wetterdienste ab Windstärke 7 normalerweise. Die Griechen geben das erst ab Windstärke 8 heraus, die Gale Warning. Und zwar deshalb, weil wenn sie nämlich ab Windstärke 7 schon warnen würden, dann hätten sie wahrscheinlich an 99% aller Tage eine Warnung und das wiederum macht natürlich auch keinen Sinn. Ansonsten, wie gesagt, kann man sich das Wetter per UKW holen. Es gibt eine gute UKW-Versorgung. Ich habe hier eine Liste der Stationen, die gibt es ebenfalls in dem Greece Sea Guide herinnen. Und zwar Nord- und Zentral-Ägäis gibt es die Kanäle Mytilini auf Lesbos ist Kanal 1, Phendami ist Thermaikos auf Kanal 23, also Nordwest-Ägäis sozusagen. Dann gibt es Pilio ist Kanal 60 in den nördlichen Speraden, Limnos 82, Thassos 85 und Chios 85 ebenfalls. In der Süd-Ägäis gibt es den Sender Syros, das ist die Kykladen-Hauptstadt, beziehungsweise Hauptstadtinsel. Die Hauptstadt ist Ermupoli, da kann ich nur empfehlen, dorthin zu fahren. Eine ganz unbekannte, aber sehr schöne Insel, sehr schöne Stadt. Syros, Kanal 04 in den Kykladen. Astypalea in der Südost-Ägäis, Kanal 23. Parnitha ist Saronischer Golf, also Athen, Kanal 25. Rhodos 63. Kythira 85. Kythira ist im Süden des Peloponnes. Und dann haben wir noch Süd-Ägäis und alles, was südlich von Kreta ist. Wer mal hier eine Überstellung Richtung Zypern nach Malta fährt oder wie auch immer, sind auf Kreta sind 4 Stationen. Mustakos, Kanal 4, Festos, Kanal 27, Knossos 83 und Sitia auf Kanal 85. Und dann habe ich natürlich einen Beispielwetterbericht zum Anhören. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein Freund des UKW-Forecasts bin, einfach deshalb, weil den bekomme ich normalerweise immer herein. Ich brauche dafür kein Internet oder sonst irgendetwas, der kommt einfach zu mir. Alles, was man dazu braucht, ist ein Funkgerät und das hat man auf jeder Yacht. Was man noch dafür braucht, ist etwas Übung, aber die kommt im Laufe der Zeit. Und in der heutigen Zeit kann ich nur empfehlen, wenn man die Übung noch nicht hat, sein Smartphone zur Hand zu nehmen. Da findet sich auf jedem Smartphone normalerweise, zumindest jedes, das ich in der Hand hatte. Und wenn nicht, kann man sich das dazu installieren, einen sogenannten Sound Recorder oder ein Diktier-App oder sonst irgendeine App, mit der man also aufzeichnen kann. Das hält man dann zum Funkgerät und zeichnet das Ganze auf. Was ich vielleicht noch schuldig bin, sind die Funkzeiten, das habe ich vergessen. Die Frequenzen habe ich jetzt vorher schon gesagt. Die Funkzeiten sind 6 Uhr, 10 Uhr, 16 Uhr und 22 Uhr jeweils in UTC angegeben natürlich. Also viermal am Tag gibt es sozusagen einen Wetterbericht. Und da habe ich jetzt mal den Beginn eines Beispielwetterberichts zum Hineinhören. Das ist also nur die Ankündigung. Hier hört man also, von wann der Wetterbericht ist. Also Athen, Dienstag, 8. Juli um 4 Uhr UTC. Das ist also sozusagen der Teil 0, also der Anfang, bei jedem Wetterbericht immer wichtig, egal ob im Internet oder sonst irgendwie, immer schauen, von wann der Wetterbericht ist, ob das Datum aktuell ist. In Folge, wie bei allen professionellen Marinenwetterberichten, kommen dann in mehreren Teilen, üblicherweise in 3 oder 4 Teilen, zuerst eine Warnung, dann kommt die Großwetterlage und dann drittens der Forecast, das hören wir uns da jetzt mal an, und zwar der Teil 1 und der Teil 2.
Part 1, Warning 1, Part 2, General Synopsis, 21 hours UTC, up to 97th. Low pressures, 1009 over Cyprus, and relatively high, 1018 over Balkans.
Das heißt also, es gibt keine Warnung und im Teil 2 haben wir also die General Synopsis, also die Großwetterlage, Und hier haben wir jetzt genau schon die Wettersituation, die ich beschrieben habe. Sie sagt also, ein Low Pressure 1009 over Cyprus, also ein Tiefdruck mit 1009 über Zypern und ein relativ hoher Druck 1018 über dem Balkan. Es ist also genau exakt diese Wettersituation hoch über Balkan, tief über Zypern, also beziehungsweise Kleinasien, und das verursacht also den nördlichen Wind. Und jetzt kommt der Teil 3, und in Teil 3 wird jetzt für jedes einzelne Seegebiet der Wind und der Seegang vorhergesagt. Von der Aufteilung ist es so, dass die Griechen die Wettervorhersage für das gesamte östliche Mittelmeer machen. Das beginnt also in der Adria, Nordmittelzentraladria, geht dann unten Italien entlang, Sizilien, dann ins Ionische Meer, dann entlang der afrikanischen Küste bis ganz nach Osten hinüber, also Ägypten und weiter, wo dann das Mittelmeer aus ist, und dann entlang der südtürkischen Küste wieder nach Westen bis in die Ägäis. Und in der Ägäis gibt es dann einige Detailseegebiete. Wichtig dabei ist zu wissen, dass erstens einmal haben diese Seegebiete alle einen Namen und zweitens, es kommt immer dieselbe Reihenfolge. Wenn man also die Reihenfolge kennt, weiß man auch, wann sein Seegebiet kommt. Das kann man natürlich im Internet nachlesen, beziehungsweise steht es auch in diesen Greece Sea Guides drinnen. Es kommt immer in derselben Reihenfolge. In der Ägäis gibt es dann eine detaillierte Aufteilung über die einzelnen Seegebiete. Die wichtigsten habe ich jetzt vorher schon erwähnt. Das sind also jetzt die eben Südost-Ägäis, Südwest-Ägäis, Zentral-Ägäis, Nordost- und Nordwest-Ägäis. Dann gibt es am Rand noch einige andere Seegebiete. Unter anderem eben Karpathios ganz im Süden. Dann haben wir noch Samos-See und Rhodos-See. Das sind die beiden Seegebiete, zu denen die Inseln des Dodekanes gehören. Dann haben wir noch ganz oben das Seegebiet Thrakiko, habe ich schon erwähnt, und Thermaikos. Dann gibt es noch das Seegebiet Saronikos, habe ich ebenfalls schon erwähnt. Und dann gibt es noch, explizit angeführt wird dann noch die Kaffiräa Strait, also die Straße von Kaffiräas. Das ist die Meerenge zwischen der Halbinsel Evia oder Euböa auf Deutsch und der nördlichsten Kykladeninsel Andros. Das ist eine ziemlich gefürchtete Meerenge, wo man in der Regel Wind und Strömung von Nord nach Süd hat, und man hat eben einen Düseneffekt, was dazu führt, dass die Windstärke dort auf jeden Fall generell einmal zumindest um ein Beaufort, wenn nicht sogar um zwei höher ist, und darum haben die da sogar ein eigenes Seegebiet. Dann hören wir uns hier einmal das erste Seegebiet zur Probe an.
North Adriatic, South 405, Northwest, Southwest 506, Slight, Locally Poor, Thunderstorm.
Und, alles verstanden? Also noch einmal das Gleiche.
North Adriatic, South 405, Northwest, Southwest 506, Slight, Locally Poor, Thunderstorm.
Beim zweiten Mal geht es dann meistens schon besser, und überhaupt noch besser geht es, wenn man die Systematik verstanden hat. Die Systematik ist folgende, ich werde das also ganz kurz erläutern, was die da eigentlich sagt. Also North Adriatic ist einmal klar das Seegebiet Nordadria, dann sagt sie South 4 or 5, later West Southwest 5 or 6. Das ist der Wind, also Süd 4 oder 5, später West Südwest 5 oder 6. Dann sagt sie Slight bezieht sich auf den Seegang, und zwar auf die Seegangsskala nach Douglas, also die Douglas Sea Scale, die bekanntlicherweise eher 9 Stufen hat, also von 0 bis 9. Und jede einzelne Stufe hat natürlich eine Bezeichnung, und Slight wäre jetzt ein Seegang 3. Und das bedeutet also eine Wellenhöhe von 0,5 bis 1,25 Meter. Im Wetter geht es dann weiter mit Locally Poor Thunderstorm. Locally Poor wiederum bezieht sich auf die Sichtweite. Die Sichtweite ist relevant für die Leuchtfeuer, und es ist ebenfalls meteorologisch definiert. Und Visibility Poor bedeutet also eine Sichtweite von circa einer Seemeile. Abschließend sagt sie dann Thunderstorm, heißt also Möglichkeit von Gewittern ist gegeben. Also noch einmal zusammengefasst, das heißt zuerst kommt der Wind, dann der Seegang, und dann die Sichtweite bzw. Visibility, wie es auf Englisch heißt, dann zusätzlich gegebenenfalls weitere Warnungen. Dann springe ich jetzt etwas weiter vor und wir hören uns noch ein paar Seegebiete an. Ich beginne hier mit Southwest Aegean.
Southwest Aegean. Northwest 304, then sure north, northeast 405, flight.
Das war also Nordwest 3 oder 4. Very soon, also bald Nord-Nordost 4 oder 5. Slight. Slight bezieht sich wieder auf die Seegangsskala, wobei Slight eben wieder für Stufe 3, also 0,5 bis 1,25 Meter steht. Und dann geht's weiter mit der Südost-Ägäis, Southeast Aegean Ikario.
Southeast Aegean Ikario. North-Northwest 506, moderate. Summer Sea. Northwest 405, very soon 506, slight or moderate. Southern course, very 304, soon south 4, smooth or slight. Southern course, north-northeast 405, slight. Cathedral and great. North 506, soon 405, moderate. Central Aegean.
Den vollständigen Wetterbericht und die schriftliche Übersetzung dazu habe ich in einem Artikel, den ich im Jahr 2014 schon verfasst habe. Den Link dazu gibt es natürlich wieder in den Shownotes. Und dann möchte ich abschließend noch einmal ein bisschen zusammenfassen und ein paar Tipps geben. Also zum einen, die Ägäis ist bestimmt kein Anfängerrevier. Man sollte also schon wissen, was man mit seiner Yacht tut oder mit dem Charterschiff tut. Man sollte gerade Reffen und Ankern zum Beispiel auf jeden Fall beherrschen. Gegebenenfalls, die Ägäis ist ein sehr reizvolles Revier, aber wenn man sich doch nicht hintraut, sich einen professionellen Skipper einfach mieten. Ansonsten kann ich nur sagen, ja, rechtzeitig reffen. Der Wind und die Wellen sozusagen natürlich auch können durchaus sehr brutal sein. Also rechtzeitig reffen, ausreffen ist immer einfacher. Also wenn man zu viel gerefft hat, kann man ja wieder ausreffen, ist kein Problem. Ganz besonders darauf aufpassen muss man bei Kaps und wenn man sich eben an Luftküsten nähert, da man dort mit extremen Fallböen rechnen muss, beziehungsweise mit extremen Düseneffekten rechnen muss. Und es gibt also auch teilweise Strömungen zwischen die Inseln, die also auch nicht zu unterschätzen sind. Ganz besonders, ein ganz besonderes Kap habe ich also jetzt vorher schon erwähnt, das eben so gefürchtet ist, dass dort eben sogar ein eigener, dieser Teil sogar ein eigenes eigenen Abschnitt im Wetterbericht bekommt, im Griechischen, also die Kafferia Strait, das ist so wie das Velebit, der Velebit-Kanal im kroatischen Wetterbericht auch einen eigenen, immer einen eigenen Platz im Wetterbericht bekommt. Ansonsten Inseldurchfahrten zum Beispiel zwischen Andros und Tinos, ist eine schmale Inseldurchfahrt, da kann es durchaus unangenehm werden. Sehr gefürchtet ist auch die Durchfahrt zwischen den Inseln Paros und Naxos, das ebenfalls für ziemlichen Düseneffekt bekannt ist und windig werden kann. Ansonsten generell, wenn man allen Kaps, an denen man vorbeifahrt, muss man also damit rechnen, dass es extrem böig sein kann, beziehungsweise unerwartete Winddreher oder sonst irgendetwas. Mein persönlicher Tipp wäre daher zusätzlich außerdem, solche Kaps zu meiden oder beziehungsweise mit ausreichendem Sicherheitsabstand zu passieren, also nicht zu nahe heranfahren und generell im Süden von Inseln einen ausreichenden Abstand halten, wenn man da vorbeisegelt. Auch im Norden würde ich persönlich, also wenn man nördlich einer Insel, also an der Leeküste vorbeisegelt, sowieso einen Sicherheitsabstand, einen ausreichenden halten. Wegen der Legerwahlsituation zum einen natürlich, das ist klar, von der Seemannschaft her zum anderen kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass die Wellen in der Ägäis durchaus sehr hoch sein können und wenn man jetzt zu nahe an einer Küste vorbeifährt, also an der Leeküste, dann bekommt man einen sehr unangenehmen Seegang, da die Wellen an den teilweise sehr steilen Inseln reflektiert werden und man dann einen sehr unangenehmen Seegang, also teilweise eine Kreuzsee, bei der man beinahe nicht vernünftig segeln kann, bekommt. Also ausreichend Abstand halten beim Vorbeisegeln an solchen Inseln. die Inseln sind nicht zu unterschätzen, eben insbesondere auch, weil sie so besonders hoch sind und steil sind. In den Buchten gut ankern, niemals unvorsichtig sein, sich immer davon überzeugen, dass der Anker definitiv hält, wenn man frei in einer Bucht irgendwo ankert. In den Häfen halten die Anker normalerweise immer, meiner Erfahrung nach habe ich da noch nie ein Problem gehabt. In den Buchten allerdings auf jeden Fall sicher gehen, dass der Anker tatsächlich hält. Man muss damit rechnen, dass man Fallböen bekommt. Und wenn man am Abend nach dem Ankerbier keine Fallböen hat, heißt das nicht, dass dann nicht plötzlich mitten in der Nacht doch welche kommen. Also unbedingt gut ankern. Wenn man in einer sehr bögen Bucht ist, kann ich nur sagen, gegebenenfalls eine Ankerwache einzusetzen. Das habe ich auch schon gemacht, um auf Nummer sicher zu sein. Oder eben entsprechend mit einem Zweitanker arbeiten. Verschiedene Ankertechniken, das würde jetzt da ein bisschen zu weit führen, glaube ich. Aber ansonsten auf jeden Fall gut ankern, dass man sicher ist, dass der Anker nicht ausreißt. Den Wetterbericht, wie gesagt, beachten. Interessant wird es, wie ich schon gesagt habe, wenn der Wind am Abend nicht schläft. Im Wetterbericht heißt es dann meistens Increase of North Winds Expected. Stärkere Nordwinde sozusagen frei übersetzt werden, also erwartet. Und bei Ägäis-Sterns generell, gerade wenn man gechartert hat und eben einen Termin, also den Rückgabetermin einhalten muss, unbedingt einen Reservetag einplanen. Nicht bis aufs Letzte planen, überhaupt wenn man zuerst in den Süden fährt, weil man dann wieder nach Norden sozusagen zurück muss und dass man da hier einen Reservetag hat, im Notfall dann halt in der Nähe irgendwo einfach mit Baden oder sonst irgendetwas verbringt. Bei Turns, die zuerst in den Süden gehen, würde ich persönlich die Turns auch so angehen, dass man eben zuerst in den Süden fährt, am ersten Tag weit runter in den Süden und dann sich Schritt, aber eben nicht zu weit, und dann eben Schritt für Schritt sozusagen sich von Tag zu Tag wieder nach Norden, also die restlichen Tage damit verbringt, immer wieder nach Norden zu fahren, da der Weg nach Norden eben einfach anstrengend ist, da man eben immer mehr oder weniger gegen den Wind kreuzen muss und das in der Regel mit gereiften Segeln, was auch nicht ultimativ viel Höhe bringt. Und je nachdem, wenn man also jetzt ein Schiff hat mit Rollsegel und keine vernünftigen Segel dazu, dann kann das also durchaus auf jeden Fall mühsam werden. Dann bin ich am Ende mit meinem heutigen Podcast angekommen. Ihr könnt mir natürlich jederzeit wieder Kommentare hinterlassen auf Facebook unter facebook.com/bhseeler oder auf meiner persönlichen Homepage unter www.freeskippers.at oder am allereinfachsten einfach per E-Mail an bernhard@freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viert ein!
Outlook for the next 12 hours, gale force wind not expected. This is a meteorology, this is the end of the weather bulletin.